ARD Sounds.
Servus und hallo zum heutigen Streifzug durch die Kulturlandschaft Bayern. An diesem Mittwoch sagt Tobias Ruhland. Ja, es gibt Neuigkeiten von Peter Pan. Sie wissen schon, der Typ, der sich weigert, alt zu werden. Inzwischen besitzt er seine eigene Insel und die Bewohnerschaft darf den ganzen Tag Kind spielen. Und was war gleich nochmal der Unterschied zwischen Kind und Erwachsensein?
Keiner kann die Welt retten, außer wir Erwachsenen. Wir tun es zwar nicht, aber wir könnten es. Kinder können das nicht. Wir haben die Möglichkeit, Sonnenauf- und Untergänge zu schätzen, all diese wunderschönen Dinge. Und wir übersehen das in dem ganzen Stress und in diesem ganzen Geplagtsein und in unserer Opferhaltung, sind ständig frei von Freude.
Das beobachtet Regisseur Mario Eick, der im Theater für die Jugend in Burghausen eine Neuinszenierung des Peter-Pan-Stoffs auf die Bühne des diesjährigen Sommertheaters bringt. Und wir bleiben im besten Sinne kindisch in der kommenden Stunde und berichten über Mozarts Zauberflöte mit dem Münchner Knabenchor. Und wir reden über einen, dessen Kindheit bis heute große Rätsel aufgibt. Kaspar Hauser. Wir sind zum Interview verabredet mit dem Gründer der Kaspar Hauser Festspiele Ansbach, die am Sonntag beginnen. Schön, dass Sie dabei sind.
Die Kulturlandschaft Bayern entdecken. Am Mittwoch auf Bayern 2.
Das ist die Bayern 2 Kultur am Mittwoch. Schönheitswahn und Genusssucht, so singen es uns hier Suede, sind mindestens zwei Möglichkeiten, den Alltag und das Altern auszuschmieren. Und ich glaube, Peter Pan würde diesen Song sehr mögen. Jenes Märchenwesen, das auf der Insel Nimmerland lebt und Anführer der verlorenen Jungs ist. Peter Pan oder der Junge, der nicht erwachsen werden wollte, kam erstmals im Jahr 1904 als Theaterstück auf die Bühne. Die Figur des Erwachsenwerden-Verweigerers hatte sich Anfang des 20. Jahrhunderts der schottische Schriftsteller James M. Barrie ausgedacht. Gerade bringt das Theater für die Jugend in Burghausen den Peter-Pan-Stoff wieder auf die Bühne im Rahmen des diesjährigen Sommertheaters. Genauer im Stationentheater Breugadel. Und mein qua Nachname prädestinierter Kollege Peter Jungblut war bei der Premiere von Pan dabei.
Werden wir immer kindischer, immer unreifer, immer eigensüchtiger und empfindlicher? Eine Streitfrage, die viele beschäftigt, je nach eigenen Erfahrungen. Der Burghauser Theatermacher Mario Eick jedenfalls ist beunruhigt über die Tendenzen zur Verniedlichung und den Rückzug vieler, vom Alltag offenbar überforderter Erwachsener, in künstliche, eingebildete Kinderparadiese. Literarisches Vorbild dafür ist natürlich Peter Pan, der Kinderbuchheld des schottischen Autors James Matthew Barrie. Niemals erwachsen werden zu müssen, das ist der große Traum von Peter Pan. Ein Traum, den offenbar furchterregend viele Menschen teilen, so Mario Eick.
In Japan verschwinden jedes Jahr 80.000 Menschen, meist zur Monsunzeit. Das muss man sich vorstellen, als würde man eben mal Zigaretten holen, man nimmt einen kleinen Rucksack mit. Unten wartet ein schwarzer Lieferwagen, dann wird man abgeholt und in ein neues Leben gebracht. Dafür gibt es Agenturen in Japan, die man sehr teuer bezahlen muss. Und dann taucht man unter in einer anderen Stadt. Der Grund dafür ist einerseits Versagen im Berufsleben, Mobbing, Terror in der Ehe, manchmal aber auch einfach nur dieser Frust, erwachsen zu sein und die Überlastung, erwachsen zu sein, nicht mehr aushalten zu können.
Auch im Rest der Welt neigten verblüffend viele Erwachsene zu infantilen Ritualen und Kostümierungen, so Mario Eick, der mit seinem Theater der Jugend im oberbayerischen Burghausen dazu jetzt ein Freilichtstück geschrieben und inszeniert hat.
Wenn man heute in unsere Gesellschaft schaut, dann sieht man ja solche Tendenzen, dass Leute immer mehr in die Infantilisierung kommen. Und dass sie immer mehr versuchen, als Kinder, zum Beispiel Furbies, die dann anfangen, sich Tierfelle überzuziehen, Plüschfelle und dann nur noch so rumlaufen. Oder die ganzen Cosplays, wo immer ältere Leute auch dabei sind. Mittelalterfeste, auch das ist ein Phänomen. Man will in andere Welten abtauchen, man möchte einfach wieder Kind sein und spielen. Und man möchte wenig Verantwortung für sich übernehmen.
Gegen zwei Jahresgehälter kaufen sich frustrierte Erfolgsmenschen im Stück von Mario Eick auf eine Insel ein, die von Peter Pan regiert wird. Dort darf jeder Kind bleiben, Verantwortung abgeben, den ganzen Tag spielen. Allerdings kommen nach und nach alle Interessenten auf rätselhafte Art und Weise ums Leben, bis der Schlusschor der Geister die berühmte Hymne Forever Young anstimmt, bekannt von der deutschen Synthie-Pop-Band Alphaville aus dem Jahr 1984. Wer ewig jung bleiben will, der muss früh sterben, so die Botschaft.
Es ist nicht so, wenn man einen Ausweis in die Hand gedrückt hat oder eine Flasche Schnaps, dann ist man nicht erwachsen. Das ist klar. Und es ist wunderschön am Anfang, auch im Prolog des Originalstückes ist sogar die Zeit benannt mit 2. Ist der Anfang vom Ende. Das war meine erste Erinnerung, wo meine Mutter zu mir sagte, warum kannst du nicht immer so sein wie jetzt? Und da wusste ich, das ist der Anfang vom Ende. Jetzt muss ich irgendwann erwachsen werden.
Ab 2 Lebensjahren schon daran zu arbeiten, erwachsen zu werden, das dürfte die meisten doch überfordern. Oft ist später im Leben der Druck in Familie und Beruf übergroß, die Sehnsucht nach völliger Freiheit und Verantwortungslosigkeit unstillbar. Die Regression, der Rückzug in die eingebildete Kindheit, scheint dann Entlastung zu versprechen, Glücksgefühle auszulösen. Der falsche Weg, so Mario Eick.
Keiner kann die Welt retten, außer wir Erwachsenen. Wir tun zwar nicht, aber wir könnten es. Kinder können das nicht. Wir haben die Möglichkeit, Sonnenauf- und Untergänge zu schätzen und all diese wunderschönen Dinge. Und wir übersehen das in dem ganzen Stress und in diesem ganzen Geplagtsein und in unserer Opferhaltung, sind ständig frei von Freude.
In milden Sommernächten ist dieses Gleichnis auf Peter Pan ein so poetisches wie beklemmendes Theatererlebnis. Bunt angestrahlt leuchten die Laubbäume, plätschert ein Bach, während das Publikum mit den Schauspielern von Station zu Station über eine holprige Wiese wandert, immer den Erwachsenen auf den Fersen, die nur Abenteuer erleben wollen, auf der Flucht vor ihren Geldanlage- und Kinderproblemen. Forever Young, eine gruselige Vorstellung im wortwörtlichen und im übertragenen Sinne.
Peter Pan im Stationentheater Breugadel in Burghausen. Die nächsten Termine Donnerstag und Freitag und Achtung, Aufführungen jeweils um 19 und 21 Uhr und bis 2. August sind es insgesamt 6 Spieltage. Wann und wo er wirklich zur Welt kam, das ist bis heute ungewiss. Fest steht aber sein Todestag, der 17. Dezember 1833. Da starb der damals Anfang 20-jährige Kaspar Hauser an den Folgen eines tödlichen Messerangriffs in Ansbach. Jener Kaspar Hauser, der rätselhafte Findling, eines der berühmtesten Waisenkinder der neuzeitlichen Geschichte. Die Theorie, dass es sich in Wahrheit um den entführten Prinz von Baden handele, wurde zuletzt vor 2 Jahren erneut durch eine Genanalyse widerlegt. Wer also war dieser Kaspar Hauser und wofür steht dieser Name bis heute? Darüber spreche ich jetzt mit Eckhard Böhmer, dem Erfinder und Gründer der Kaspar Hauser Festspiele Ansbach, die dort seit 1998 alle 2 Jahre stattfinden. Sonntag geht's wieder los und Herr Böhmer, man kann schon sagen, Sie sind im positiven Sinn von Kaspar Hauser besessen, oder?
Ich würde nicht dieses Verb wählen, aber es ist meine Lebensaufgabe. Ja. Ich bin von Beruf her Theaterregisseur, war dann 1990 nach Ansbach gekommen, nachdem ich in vielen, vielen Ländern gelebt hatte. Schon im Ausland Kaspar Hauser begegnet war über Werner Herzogs berühmten Film und bin dann hier nach Ansbach gekommen und habe mich dann der Thematik so gewidmet, dass ich eben 98 im letzten Jahrtausend, ja, diese Festspiele hervorrief. Es ist eine Begegnung der Künste und der Wissenschaften. Und diese Kaspar Hauser-Thematik ist nun mal verankert hier in dieses kulturelle Erbe dieser Stadt. Er lebte nur 2 Jahre hier, 1831 bis 1833. Aber er schrieb sich so ein in diese Stadtgeschichte, dass ich es als stimmig empfand, dass diese Stadt sich positioniert zu diesem wichtigen Erbe, was durchaus nicht leicht ist. Das ist ja wirklich die große Frage, was geht alles mit diesem Kaspar Hauser einher? Und ich habe dann 12 Inszenierungen, Theaterinszenierungen zu ihm gemacht und leite eben diese Festspiele jetzt seit 28 Jahren.
Weil Sie auch schon gerade die Kaspar Hauser-Verfilmung von Werner Herzog ins Spiel gebracht haben. Mich begeistert bis heute eine Kaspar Hauser-Verfilmung aus dem Jahre 2012. Ja, so eher postmodern, würde ich es mal sagen. Da ist Kaspar Hauser ein, ja, man weiß noch nicht mal, ob es jetzt ein Mann ist oder eine Frau, die den Kaspar Hauser spielen da. Kaspar Hauser als gestrandeter DJ auf einer Insel. Und er möchte eigentlich den ganzen Tag nur Platten auflegen. Mhm. Also die Versuche, diese Kaspar Hauser-Figur auch immer wieder noch so in der Gegenwart aufblitzen zu lassen, zu inszenieren, zu interpretieren. Also diese Lust scheint anzuhalten.
So ist es, ja. Er ist eigentlich eine Art archetypische Figur, könnte man psychologisch sagen, bis in die Neuzeit auch in den Filmen gegeben. Das ist ein ganz außerordentlicher Versuch, den Sie gerade erwähnt haben, aus Italien. Ganz und gar nicht historisch angelegt. Historisch sehr stark angelegt war 1993 der Film von Peter Sehr, der wirklich versucht hatte, das historisch vollends zu greifen, dieses komplexe Thema. Weit vorher, 1974, gab es diesen sehr, sehr berühmten Film von Werner Herzog mit diesem außerordentlichen Titel Jeder für sich und Gott gegen alle. Auch Werner Herzog hatte nicht den Anspruch, historisch das Thema zu greifen, sondern ihn mehr als Urbild, als Mysterium, als Phänomen darzustellen. Aber es geht weit zurück. Ich habe tatsächlich Filme aus den 1950er Jahren gefunden in Amerika und man mag es ja nicht glauben, Michael London, vielleicht kennen Sie den noch, den Bonanza Little Joe Darsteller, ja. Der hat in den 50er Jahren in Amerika schon Kaspar Hauser gespielt. Also es geht dann sogar noch weiter zurück bis in die 1930er Jahre. Also es gibt im Ganzen, sage ich mal, 7, 8 filmisch bekannte Versuche, wovon 2, 3 sehr namhaft sind und dieser italienische, von dem Sie gerade sprachen, 2012, ist nicht so bekannt, aber auch wirklich sehr außergewöhnlich, aber durchaus interessant.
Dann gehen wir mal zum Faktischen, was Kaspar Hauser angeht. Unter anderem, klar, liegt auf der Hand, im Rahmen der Kaspar Hauser Festspiele gibt es eine Stadtführung auf Kaspar Hauser Spuren. Sonntag wird es soweit sein, um 15 Uhr. Was sind denn so Ihre Lieblings-Kaspar Hauser Spots in Ansbach?
Wir haben einerseits das Haus, in dem er lebt und starb. Dann haben wir schräg gegenüber das Appellationsgerichtshof, wo dieser große Jurist Anselm Ritter von Feuerbach Präsident war. Da hat ja Kaspar Hauser tatsächlich eine erste Arbeit gefunden. Er war Aktenkopierer und ja sehr stolz auf sein erstes Geld damals zu verdienen. Schräg daneben ist die Gumbertuskirche mit der Schwanenritterkapelle. Da ist Kaspar Hauser konfirmiert worden. Ein sehr starker, sehr beliebter Kapellenraum bis heute. Es sind viele authentische Qualitäten gegeben, die wirklich darauf verweisen, wie stark dieser Geist, nennen wir es mal so, Kaspar Hauser noch in dieser Stadt lebt.
Mhm. Können Sie uns noch mal kurz erklären, die Hintergründe und die Motivation für seine Ermordung?
Ja, da darf ich noch mal Anselm Ritter von Feuerbach erwähnen, der eben auch hier in Ansbach gelebt hatte. Er war der gewichtigste Jurist der Goethezeit, wurde geadelt sogar von dem bayerischen König Ludwig I. Ja, er hatte ja damals die Folter in Bayern abgeschafft. Das sind also schon gewichtige Qualitäten, die dieser Herr hervorgebracht hat. Und er hat die politische Dimension dieses Verbrechens versucht zu ermessen und sagte schon, bevor Kaspar Hauser ermordet wurde, das sei der allermerkwürdigste, allermerkwürdigen Kriminalfälle, der es in 1000 Jahren, wenn überhaupt einmal, gibt. Am 14. Dezember, Ansbach war schneeweiß, ist Kaspar Hauser in den Garten nachmittags geladen worden. Es sollte ihm wohl gesagt werden, wer seine Mutter sei. Das war seine große Hoffnung, sein großer Lebenswunsch war eigentlich noch zu erkennen, wo komme ich her, wer ist meine Mutter. Das hat man als Köder benutzt, um ihn da hineinzulocken und dann mit einem Dolch von vorne ins Herz hinein den Dolch zu rammen. Und er starb dann 3 Tage darauf, am 17. Dezember, an dieser Wunde. Und dann ist eben das Seltsame, dass verweist schon auf die Außerordentlichkeit, dass das Verbrechen damit nicht zu Ende ist, sondern 1835, also 2 Jahre nach der Ermordung, beginnt eine weitere Kampagne, um eine Art Rufmord zu starten, um dieses Kind immer wieder zu diskreditieren, als Lügner, als Betrüger, als Scharlatan, als Selbstmörder zu diffamieren, um seinen Ruf posthum noch zu schwächen. Und das ist schon kurios. Warum so viel Aufwand? Ja, wir wissen ja, jedes Verbrechen hat mindestens immer ein Motiv. Was ist das Motiv, ihn nachtodlich auch noch so diskreditieren zu wollen? Und da kann man eben schon verstehen, es war ein Versuch, ihn wie ausradieren zu wollen aus dem kollektiven, kulturellen Gedächtnis, weil Kaspar Hauser ist von vielen, vielen Menschen von Anfang an bis heute eben als eine außerordentliche Wesenheit erkannt worden, die eigentlich wie kaum eine zweite der Neuzeit der Menschheit die Frage stellt, wer ist denn der Mensch wirklich? Ja? Wo kommt er wirklich her? Ist der Mensch wirklich, wie heute man im Reduktionismus bedeutet, ein biochemisches Konstrukt oder hat der Mensch sehr wohl Seele oder darüber hinaus sogar auch Geist? Und das ist eben so wichtig. Caspar Hauser erscheint am Ende des Goetheanismus, des deutschen Idealismus, dieses Umbruchs, als man noch sehr wohl den Menschen geistig sehr hoch ansah. Und dann hat man Fichte, Hegel, Schelling, die ganzen großen Philosophen. Und dann fängt ein Fall an in diese mehr gegebene Diesseitigkeit, Technisierung, Materialisierung, Industrialisierung. Dann kommt Darwin mit seinen Reisen daher und aus dem wird dann dieser Sozialdarwinismus, wo der Mensch plötzlich wirklich nur noch ein höheres Tier ist und dann hat der Stärkere auch das Recht des Überlebens. Und das haben wir eigentlich jetzt erkannt seit dieser Zeit. Damit kommen wir nicht weiter. Das sind Denkfehler, die den Menschen in eine Sackgasse führen und dass der Mensch ein bisschen in eine Sackgasse kulturell geschichtlich gekommen ist, kann man ja hier und da erahnen. Sie sehen also, es kommen mit Caspar Hauser die ganz großen Fragen der menschlichen Entwicklung, der menschlichen Kultur einher.
Wenn ich mir hier so die Titel Ihrer Vorträge auch so angucke, ja, das klingt schon nach dem großen Besteck. Sie eröffnen zum Beispiel jetzt am Sonntag um 11 Uhr mit Caspar Hauser und die Schönheit der Schöpfung.
So ist es ja. Ja, das ist eben das Interessante. Caspar Hauser war ja etwa 16-jährig ausgesetzt worden. Das war keine Freilassung, das hat Feuerbach erkannt, das war eine Aussetzung. Und er sieht dann mit 16, 17, 18 Jahren die Dinge so, wie wir sie alle mal mit 2, 3, 4 Jahren gesehen haben, erstmalig. Und er kommt eigentlich nicht aus dem Staunen heraus, wie schön diese Schöpfung ist. Er beschreibt dann, wie er zum ersten Mal diesen Sternenhimmel sah oder den Sonnenaufgang oder die bunten Blätter im Herbst an den Bäumen. Und ich meine, wir sind ja heute in einer Beschwerdekultur und in einer kritischen Kultur. Klar, es ist furchtbar viel, es ist nicht so, wie wir es uns eigentlich wünschen. Wir kommen nur nicht weiter, wenn wir nicht trotzdem auch noch rühmen, ja, was an Schönheit gegeben ist. Und das können eben gerade die Künste. Deswegen werde ich ja auch Bach zu den Festspielen haben, Brahms zu den Festspielen, Theater zu den Festspielen, weil die Künste, ne, das Gute, Wahre, Schöne ist immer ein Weg, auch als schöpferisches Geschöpf, die wir Menschen sind, eben auch zu rühmen, was an Qualität gegeben ist, neben allem Debakel, was natürlich auch gegeben ist.
Ja, Sie haben jetzt auch gerade Johann Sebastian Bach auch schon ins Spiel gebracht. Da wird es auch einen entsprechenden Vortrag geben. Johann Sebastian Bach und Caspar Hauser über das Geheimnis des Menschengeistes. Da wollen wir jetzt noch nicht zu viel verraten von diesem Geheimnis. Bach ja auch sehr verehrt in Ansbach, aber wir müssen schon noch aufklären, Bach und Ansbach, trotz dieser Kopplung im Namen, da gibt es erstmal keine historisch verbriefte Geschichte dazu.
Es ist historisch nicht verbrieft, nein, es gibt eine Kantate, da wird tatsächlich Ansbach einmal durch Bach erwähnt. Es war einfach so, nach der Teilung Deutschlands, nach dem Weltkrieg, war dann irgendwann die Zeit gekommen, auch im Westdeutschlichen, also in der BRD, Bach zu ehren. Die ganzen oder fast alle authentischen historischen Bachstätten lagen ja dann im Osten. Und so fügte es sich dann, dass Ansbach eben eine große Bedeutung bekam. Bach ist eigentlich, könnte man sagen, ein Repräsentant eines Menschen, der so viel hervorbringt wie kaum ein anderer. Es ist ja fast nicht zu greifen, ja. Und Caspar Hauser ist fast das Gegenteil. Er ist ja jemand, der verhindert hat werden sollen, etwas hervorzubringen. Und beide rühmen sie aber auf ihre Art die Schöpfung. Bach durch seine Komposition und Caspar, weil er sich dieses Kindliche bewahrt hat, obwohl er dann 20, 21-jährig war, mit 21 er dann ermordet wurde. Er wurde ja auch genannt Kind Europas. Und dieses Kindliche, dieses die Schöpfung rühmende, Lobpreisende, was Bach in seiner Kunst hat, das geht eben durch dieses Kind Caspar Hauser hervor. Deswegen sind sie einerseits sehr ähnlich und andererseits so diametral wie nur möglich. Und das ist für mich eine Art Hommage auch an die Stadt Ansbach, das erstmalig überhaupt zu den Festspielen Bach ertönt. Das ist ein Grund, wo ich sagte, doch, es ist gerechtfertigt, auch Bach hier mit den Goldberg-Variationen, also mit dem Klavier, erklingen zu lassen.
Sagt ein sehr enthusiasmierter Eckhard Böhmer, Erfinder und Mitbegründer der Ansbacher Caspar Hauser Festspiele. Und die finden in diesem Jahr wieder statt, jetzt am kommenden Wochenende, oder sie starten am Sonntag, laufen dann bis zum 2. August. Ich wünsche Ihnen viel Besuch und eine gute Zeit, lieber Herr Böhmer.
Da danke ich Ihnen.
Bayern 2, Sie hören die Kultur am Mittwoch und endlich hat auch dieses weit verbreitete Phänomen eine würdige Hymne bekommen, das Hochstapler-Syndrom, auch Imposter-Syndrom genannt. Imposter heißt die aktuelle Single der Moonmaids aus Regensburg. Ja, die werden sicher gleich merken, dass ich in Wahrheit gar nicht so gut bin und eigentlich gar nichts kann. Das ist ja einer der Glaubenssätze rund um das Hochstapler-Syndrom, ja, der vielleicht ja auch im Kopf des ein oder anderen Teilnehmers bei der IMA, der Internationalen Meistersingakademie in Neumarkt in der Oberpfalz, derzeit herumspukt. Gerade läuft dort die 15. Ausgabe der IMA und bei diesem insgesamt fünfwöchigen Projekt geht es darum, junge Sängerinnen und Sänger in Meisterkursen auf ihrem Weg zur musikalischen Elite zu fördern und zu begleiten. Mittendrin Tanja Gorges.
Wer in diesen Wochen am Reitstadel in Neumarkt in der Oberpfalz vorbeispaziert, kann aktuell wieder den Gesangsproben der Teilnehmer der Internationalen Meistersingerakademie, kurz IMA, bei den Proben zuhören. Drinnen klingt es dann so. Der 28-jährige Daniel Wenning aus dem englischen Newcastle ist einer der Teilnehmer der diesjährigen Internationalen Meistersingerakademie. Ihr guter Ruf eilt der IMA voraus, erzählt Daniel.
Ich habe viele Freunde gehört, wer hat IMA gemacht, von den UK. Und sie alle sind so fantastische Sänger. Ich habe mit ihnen geredet und sie hat mir erzählt, dass es fantastisch hier ist. Und so, ich muss IMA machen, glaube ich, weil sie hat mir erzählt, dass es so gut ist.
Die IMA hat sich in ihren 15 Jahren als Exzellenzzentrum etabliert. Das hat auch viel mit den erfahrenen Coaches zu tun.
Wir haben mit Kammersänger Fassbender gearbeitet und sie hat viele über uns erzählt, über den Liedwelt und den Opernwelt. Und sie ist ein, auf Englisch wir sagen, ein total Legend. Und sie ist fantastisch. Und Frau Professor Wiens auch und Tobias Truniger hier, sie sind alle fantastische Lehrerinnen und wir sind sehr glücklich und very lucky.
16 junge Sängerinnen und Sänger sind auch dieses Jahr wieder für insgesamt 5 Wochen in Neumarkt zu Hause. Dieses Jahr gibt es sogar einen Rekord. 16 Leute aus 14 verschiedenen Nationen. Das freut Edith Wiens besonders, denn die gemeinsame Leidenschaft zur Musik schafft eine besondere Verbindung.
Ich finde ganz wichtig, dass man sieht, es funktioniert auch mit Ländern, die offiziell in Streit miteinander sind und Schlimmes passiert. Und hier klappt es einfach mit der Menschlichkeit und mit dem Zusammenhalt. Und ich finde, das ist ein unglaubliches Signal nach außen. So klein es ist hier in Neumarkt, es bringt sie zusammen und es rührt mich sehr.
Für manche der Sängerinnen und Sänger geht mit der Teilnahme an der IMA in Neumarkt ein persönlicher Traum in Erfüllung, so wie für Hanna-Therese Weigel.
Ich erinnere mich wirklich noch im Bachelor dran, dass ich mit einer Freundin darüber gesprochen habe, dass ich mir absolut es als Ziel setze, bei der IMA dabei sein zu dürfen. Und habe das immer wieder mitverfolgt über die Jahre. Und dann jetzt dabei zu sein, ist natürlich dann ein absoluter Jackpot in der Hinsicht.
Für Hanna-Therese ist es sogar fast ein Heimspiel. Denn aufgewachsen ist die 27-Jährige in Erlangen. Aber ihr Vater kommt ursprünglich aus Berching im Landkreis Neumarkt.
Ich genieße es sehr, weil es sind so viele Kindheitserinnerungen auch da, wenn ich jetzt hier in der Gegend bin. Und meine Familie kommt jetzt natürlich zu den Konzerten und genießt es total, die Chance zu haben, dass sie so nah dran sind und dabei zu sein.
Die jungen Sängerinnen und Sänger knüpfen in der Zeit in Neumarkt Freundschaften und Kontakte. Der Umgang ist geprägt von gegenseitiger Wertschätzung. Das kommt auch beim Neumarkter Publikum an, das die Sängerinnen und Sänger jedes Jahr herzlich feiert. Davon schwärmt die portugiesische Mezzosopranistin Teresa Sales-Rebordão.
Sie sind sehr enthusiastisch, sehr warm, würde ich sagen. Man spürt diese Energie vom Publikum. Das ist auch sehr nett, weil wenn wir da stehen, allein auf der Bühne, es ist sehr schön, wenn wir auch ein gutes Gefühl vom Publikum bekommen und eine Energieumtausch gibt.
Im Jubiläumsjahr darf das Publikum außerdem für seinen Favoriten oder Favoritin abstimmen.
Der Förderverein der IMA stiftet 2 Preise, je 1.000 Euro, für nach der IMA. Denn es ist wahnsinnig wichtig, dass die weitermachen können mit guten Coaches oder mit Vorsingen, dass sie nicht einfach auf dem letzten Pfennig sitzen bleiben, gell? Und ja, wir haben gedacht, soll das Neumarkter Publikum sagen, was ihm gefällt.
Bei jedem Konzert können die Zuschauer einen Namen beispielsweise auf ihr Ticket schreiben und in eine Box werfen. Beim Abschlusskonzert am 6. August werden die Preisträger dann bekannt gegeben.
Die Internationale Meistersingakademie in Neumarkt feiert 15. Geburtstag in diesem Jahr. Das war ein Beitrag von Tanja Gorges.
Die ganze Vielfalt der Kultur. Bayern 2 am Nachmittag.
Über 250.000 Besucher, 300 Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt, 20 Auftrittsflächen kreuz und quer durch die Altstadt. Das mal so die Zahlen zu dem, was am Wochenende in Bamberg passieren wird, bei einem der inzwischen größten europäischen Festivals für Zauberei, Akrobatik und Straßenkunst. Bamberg zaubert, heißt das magische Festival, über das ich jetzt mit Klaus Stieringer sprechen kann. Er ist Geschäftsführer vom Stadtmarketing Bamberg und wahrscheinlich machen Sie gerade noch Inventur Ihrer Weltkulturerbestätten in Bamberg, weil, Herr Stieringer, Illusionisten lassen ja gern mal ganze Gebäude verschwinden, oder?
Na, also bislang darf ich das ja schon seit über 20 Jahren begleiten als Veranstalter und Geschäftsführer vom Stadtmarketing Bamberg. Haben sich die Künstlerinnen und Künstler, die Zauberer, die Magier, Feen und Elfen immer sehr behutsam auch um das UNESCO-Weltkulturerbe gekümmert. Also das stand nie in Konkurrenz zueinander und es ging auch keine Gefährdung aus. Ganz im Gegenteil, da wo sonst auch schon etwas Magie ist, ist jetzt ganz viel Magie und ganz viel Zauberei der vielleicht schönsten Region der Welt.
Eine 250.000 Besucherinnen und Besucher erwarten Sie in den kommenden Tagen. 1.000 Bewerbungen, 20 Auftrittsflächen. Ich meine, solche Dimensionen zaubert man ja auch nicht mal so eben aus dem Hut. Wie hat sich denn eigentlich Bamberg so zu diesem Mekka für Zauberer, Illusionisten und Performance-Künstlerinnen und Künstler entwickelt?
Bamberg zaubert ist ein Gesamtkunstwerk. Auf der einen Seite die Magie, die Zauberei, die Faszination, die damit einhergeht. Auf der anderen Seite natürlich das Weltkulturerbe Bamberg. Das zusammen macht wahrscheinlich diesen Reiz aus, diese außergewöhnlichen Veranstaltungen, auch den Erfolg. Das hat ja mal ganz klein angefangen mit den Bamberger Zauberfreunden am Bamberger Gabelmann, einer ganz kleinen Bühne, und ist jedes Jahr größer geworden. Ich hätte mir allerdings auch vor 25 Jahren nicht vorstellen können, dass wir daraus mal eine so große Veranstaltung haben werden, wo 250.000 Besucherinnen und Besucher kommen, wo Künstler aus der ganzen Welt sich bewerben. Das sind ja immer mehrere Tausend, die ihre Bewerbungen zu uns schicken aus allen Herren Ländern. Das hätte ich mir damals nicht vorstellen können. Umso schöner ist es, dass Bamberg sich an diesem Wochenende so präsentieren kann.
Jetzt versprechen Sie für dieses Jahr noch magischer und noch mystischer. Lösen Sie dieses Versprechen mal bitte hier zum Radio ein, lieber Herr Stieringer. Worauf freuen Sie sich denn besonders? Was wird ein Highlight dieses Jahr?
Also wir haben natürlich zum 25-jährigen Jubiläum haben wir nochmal geguckt, welche Straßen, Künstlerinnen und Künstler, welche Magier, welche Jongleure und Artisten und Feuershows sind denn besonders gut angekommen in den letzten Jahren und haben da ganz gezielt nachgefragt bei den Künstlerinnen und Künstlern und haben viele von den erfolgreichsten Shows der letzten Jahre wieder eingeladen. Das machen wir typischerweise nicht, weil wir so viele Künstlerinnen und Künstler haben, die sich bei Bamberg Zaubert bewerben. Es wird also in diesem Jahr nicht nur viele tolle Shows geben, die wir in den letzten 25 Jahren schon hatten, sondern es gibt auch noch mehr Straßenmagie, es gibt noch mehr Feuershows in der Bamberger Innenstadt, es gibt zusätzliche Auftrittsflächen, wie zum Beispiel am Bürgerverein in Bamberg Ost zum Straßenfest. Also das wird nachher ein Gesamtkunstwerk werden, bei dem alle kleinen und auch großen Kinder gleichermaßen herzlich eingeladen sind, dabei zu sein.
In meinem Kopf tatsächlich, und vielleicht liegt es an dem Zauberkasten, den ich mal als Kind geschenkt bekommen habe, ich denke immer noch zuerst, wenn ich das Wort Zaubern höre, an Zylinder, an ein Kaninchen, an einen schwarzen Stab mit weißer Spitze und manipulierten Karten. Diese Art von Zauberkunst gibt es da schon auch zu sehen, oder?
Ja, natürlich. Also genau genommen die Magie und die Zauberei, die uns ja bestenfalls das ganze Jahr begleitet und die ja genau genommen historisch gewachsen ist, die gibt es natürlich auch, so wie man sich das vorstellt, mit dem Trickzauberer, der also mit dem Zylinder rumgeht und das Kaninchen aus dem Hut zaubert, das gibt es heute immer noch. Und das ist genau genommen das, was die Menschen, insbesondere die kleinen Menschen, am meisten begeistert. Das ist der Unterschied zwischen den kleinen und den großen Kindern, dass wir im fortgeschrittenen Alter ja versuchen, den Trick hinter der Zaubershow zu erkennen, während Kinder akzeptieren, dass es Magie und Zauberei gibt. Wahrscheinlich eine der größten Schwächen des Älterwerdens ist, dass man diesen Bezug zur Magie und diesen Glauben an Zauberei irgendwann leider oftmals verliert. Nicht alle, es gibt auch ganz begeisterte große Kinder, die bei den Shows dabei sind. Aber wenn man Magie und Zauberei sucht, wird man sie bei Bamberg Zaubert finden. Und zwar genau so, wie wir uns das alle in den letzten 10, 20, 100 Jahren vorgestellt haben. Ich freue mich persönlich besonders gar nicht so sehr auf die einzelne Show. Ich freue mich über die Begeisterung der Menschen, die Bamberg besuchen und sich einfach treiben lassen und sich von den Künstlerinnen und Künstlern anstecken lassen.
Das sagt Klaus Stieringer, Geschäftsführer vom Stadtmarketing Bamberg, mitverantwortlich für Bamberg zaubert, das jetzt am Wochenende stattfinden wird. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit, schönes Wetter und ganz viel Magie.
Herzlichen Dank.
Sie hören die Bayern 2 Kultur am Mittwoch mit den Experten für melancholischen Indie-Pop made in UK. The XX mit VCR. Ode an Fernsehabende zu Hochzeiten des Videorekorders. Und nach diesem Nostalgieausflug in vergangene Zeiten widmen wir uns wieder einer Generation, die bei dem Wort Videorekorder Google oder ChatGPT befragen müssen, um zu erfahren, was oder wer eigentlich ein Videorekorder sein soll. Genau, wir setzen den Jugendwahn hier in der Bayern 2 Kultur am Nachmittag fort und landen im Fat Cat, der Zwischennutzung vom Karl-Orff-Saal im ehemaligen Münchner Gasteig, für eine der letzten Aufführungen dort vor der großen Sanierung ab Herbst. Mozarts Zauberflöte, bei der der Münchner Knabenchor eine entscheidende Rolle spielt. Roland Biswurm war bei den finalen Proben dabei.
Da singen Knaben.
Der Münchner Knabenchor wurde vor 12 Jahren gegründet, hat jetzt gut 60 Knaben, 25 Männer.
Wir sind kein Internat, sondern wir sind eine gemeinnützige GmbH und haben 5 Kollegen noch dabei, die Gesangsunterricht machen. Und ich sage immer, wenn man einen Knabenchor hat, warum gibt es noch einen mehr? Wenn man jetzt wieder einen gründet, ja, muss ja einen Grund haben. Dann sagt man, okay, man will halt auch was Besonderes machen. Das war unser Ziel und Anspruch. Und dann haben wir auch ein gutes Stück weit auch erreicht.
Tamino, ein Königssohn, wandelt an der Pforte unseres Tempels, um ins Heiligtum des größten Lichtes zu blicken.
Er besitzt Tugend.
Tugend.
Wohltätigkeit.
Wohltätig.
Ist er verschwiegen?
Verschwiegenheit. Halte die ihn für würdig, so folgt meinem Beispiele.
Was für ein Text. Ein Wiener Singspiel-Theaterleiter, ein, sagen wir, Brettelbruder, Emanuel Schikaneder schrieb das. Und einer, wir sprechen von Wolfgang Amadeus Mozart, war 33, als die Französische Revolution ein Konstrukt wie Europa überhaupt erst auf die Landkarte bringen konnte, komponierte eine Musik, wie sie Haydn oder Händel vorher und Beethoven und eben er, Mozart, hernach zwingend unter die Leute bringen musste. Heroisch, verspielt, barock überschwänglich, tiefgründig und hochchiffriert.
Ah, das ist Papagenos Ton. Viel leichter, Herr Papagenschwan, viel leichter, Herr
Ja, der Ton macht die Musik und der gute Ton führt gewiss zu ihr, der Liebe. Denn darum geht es vordergründig und überhaupt unter- und hintergründig um die Liebe. Aber Schikaneder und Mozart komponieren geschickt, manche nennen es genial, wie auch zum Beispiel William Shakespeare oder Lawrence Stern, menschliche, allzu menschliche Ränkespiele, die Verwirrnisse der Commedia dell'arte gehören auch dazu, mit durchaus politisch brisanten Botschaften zu einem unterhaltsamen Cocktail mit Unterton, mit Bildungsauftrag. Die Zauberflöte gehört zu Recht zu den Evergreens im Musiktheaterbetrieb und Angelika Rücker und Ralf Ludewig vom Münchner Knabenchor wissen das auch.
Das ist jedes Mal wieder anders, auch wenn es vielleicht 10-mal hintereinander die gleichen Künstler singen.
Und was ist diesmal anders?
Ja, dass wir halt unsere Männer fast alle integrieren können. Die sind dann Priester und Sklaven. Das ist, glaube ich, einzigartig. Der Älteste ist, glaube ich, 26 und das klingt wirklich sehr, sehr schön.
Ich glaube, es hat so nie gegeben, dass das Durchschnittsalter von den Priestern bei 19 ist, die auf der Bühne stehen. Und in jeder Zauberflöte ist der Priester ein, sage ich mal, mein altermäßiger Sänger, der vielleicht 55, 60 ist. Und wir haben eben junge Priester, Papenpamina, Papageno, sind alles junge Menschen, die eine tolle Chance haben, mit Erfahrenen auch, Papageno ist ja ein sehr erfahrener Sänger, auf der Bühne zu stehen und das auszuprobieren.
Das klingt so herrlich, das klingt so schön.
Ja, das klinget wirklich so herrlich und anrührend, weil alle mit Herzblut, mit Feuereifer dabei sind. Das Bühnenbild wurde ehrenamtlich vom Schreinermeister Monostatos Kilian Schülen angefertigt. Eine stilisierte Burg, womöglich die Mauern von Jericho, die mit Hilfe der nota bene Zauberflöte zum Einsturz gebracht werden sollen. Große, schwere Tore, die zum Tempel der Erleuchtung führen, bei Vergil oder Ovid das Entree zur Unterwelt, eine Gartenlaube fürs Schäferstündchen, die Priester nicht franziskanisch in Braun, sondern revolutionär in Blutrot, so viele Andeutungen, so viele Anregungen zum Nachdenken, zum Nachsinnen. Angelika Rücker und Ralf Ludewig stehen ja auch auf den Schultern von Riesen. Sie sind, so sagen sie kokett, Entlaufene aus dem Stall des Gerhard Schmidt-Gaden, jenem charismatischen Chorleiter und Gründer des Tölzer Knabenchors, der vor nunmehr 70 Jahren mit durchaus heißem Begehr diesen inzwischen weltberühmten Knabenchor gegründet hat. Rücker und Ludewig probieren nun den zweiten Aufschlag, die Zauberflöte von und mit dem Münchner Knabenchor.
Zauberflöte, Oper in zwei Akten von Wolfgang Amadeus Mozart, Libretto von Emanuel Schikaneder, das Ganze im Fat Cat, früher Karl-Orff-Saal im ehemaligen Münchner Gasteig. Aufführungen jetzt am Samstag und Sonntag, jeweils um 18 Uhr. Und damit kommen wir zur nächsten und letzten Station bei unserem heutigen Streifzug durch die Kulturlandschaft Bayern. Der Marktplatz in Steingaden im Landkreis Weilheim-Schongau. Dort laufen gerade die Freilichtspiele, die in dem Stück Welfserbe Anfang und Ende des Klosters Steingaden erzählen. Chris Baumann war bei der Premiere für uns dabei.
Der Marktplatz mit Apotheke, Bäckerei, Metzgerei und Klosterladen wird zum Schauplatz für die Aufführung mit über 300 Mitwirkenden vor und hinter den Kulissen.
Ihre kurfürstliche Durchlaucht, Max der Vierte, Josef von Bayern, verfügt hiermit, dass alles Dienstpersonal des Klosters ab jetzo nicht mehr in klösterlichen, sondern in kurfürstlichen Pflichten steht. Und zugleich Ihre Personalien, respektive Namen und Aufgaben mit Ihrem Zeichen in Listen einzutragen sind,
verkündet der Ausrufer des kurfürstlichen Kommissars. Prompt kommen Unruhe und Unmut beim anwesenden Volk auf. Andreas Nöss spielt den unerschrockenen Gehilfen. Er ist Vorstand der Welfenbühne. In Steingaden fördert diese Aufführung den Zusammenhalt.
Das stärkt schon Ort und es ist einfach ein vereineübergreifendes Projekt. Es ist jetzt nicht nur die Welfenbühne und nicht nur die Musik und nicht nur die Ulrichsreiter, sondern es ist ein Gemeinschaftsprojekt. Und dann sagen die Vereine, wir stemmen heute die Verpflegung, wir machen morgen die Abendkasse. Das machen die Vereine dann in der Regel noch viel selber, wo sagst, ja, das ist für einen ganzen Ort gut.
Und ein Projekt, bei dem mehrere Generationen mitmachen. Auch der Vater von Andreas Nöss, der Nöss Toni, spielt mit. Ohne seine Initiative würde es Welfserbe vielleicht gar nicht geben.
1997 war ich beim fünfköpfigen Gremium dabei, die das ganze erste Freilichtspiel in Steingaden auf den Weg gebracht hat.
Dieses Jahr freut er sich besonders, denn
ich spiele den kurfürstlichen Kommissar, der für die Aufhebung des Klosters zuständig ist. Ich darf mit meinem Sohn, den Andreas, direkt miteinander spielen. Der spielt meinen Adjutanten. Und das ist ganz was Tolles, ganz was Besonderes. Da habe ich 1997 und 2003 diese Rolle gespielt, des Adjutanten, wo jetzt mein Sohn spielt. Ich bin sozusagen aufgestiegen als Kommissar.
Er lernt seinen Text angeblich mit seinem fotografischen Gedächtnis, was bei den anderen Mitspielenden manchmal zu ungläubigen Blicken führt.
Ich weiß genau, auf der dritten Seite links oben, zweiter Absatz, das ist mein Einsatz und dann habe ich das genau im Kopf. Und wenn man dann natürlich eine Seite überspringen würde, dann habe ich ein Problem.
Auf dem Marktplatz sind nicht nur die Pferde und Pferdegespanne unterwegs, sondern wird auch ein Anhänger mit echtem Mist kontrolliert.
Untersuchen. Los, untersuch den Kerl.
Doch nicht den Kerl, den Mist, verdammt.
Wie? Den Mist? Eine Gabe.
Wo?
Gabe, sage ich.
Tot, Mick. Hier ist auf dem Feld, wo es auch hört.
Gespielt im Steingadener Dialekt. Nachdem die Mistgabel auf dem Feld ist, muss der Säbel des Hauptmann herhalten. Sehr zu seinem Unwillen. Entdeckt wird eine Kiste mit Schmuggelware.
Sieh da, sieh da. Gold und Silber unter Mist vergraben.
Die Frau von Welf dem Sechsten wird von Laiendarstellerin Laura Freisberg gespielt.
Für mich macht die Rolle aus, dass sie sehr kämpferisch ist, auch eigentlich eine recht verzweifelte Position hat, weil sie eben versucht, ihren Mann, also Welf den Sechsten, davon abzubringen, sich beim Kreuzzug anzuschließen.
Das Schöne für Laura Freisberg ist, dass sie mit ihrem 8-jährigen Sohn zusammenspielen kann. Er ist Welf, der Siebte als Kind. Geschrieben hat das Stück für die 1997 stattfindende 850-Jahr-Feier von Steingaden Karl Müller-Hindelang. Dieses Jahr auch wieder Teil der Spielleitung. Ein bisschen was wurde im Stück Welfs Erbe verändert.
Die Frauenrollen sind gestärkt worden. Es gibt mehr Sprechrollen für Frauen als in den ersten Inszenierungen.
Auf die Frage, wie er die 276 Darsteller unter einen Hut bekommt, muss er erstmal lachen.
Nur mit ganz viel Bereitschaft von ganz vielen Leuten, sich einzubringen. Jeder und jede bringt ihr Talent ein und macht mit. Und mit ganz vielen Leuten, die die einzelnen Sparten mitleiten.
Welfs Erbe in abendlicher Kulisse auf dem Marktplatz Steingaden ist ein Projekt, das den Ort zusammenwachsen lässt.
Und die nächsten Aufführungen können Sie sehen, jetzt von Donnerstag bis Samstag. Und dann gibt es 5 weitere Termine bis zum 8. August für Welfs Erbe im Freilichttheater Steingaden.